Felix Kosok ist Grafikdesigner und Designtheoretiker. Er lehrt am Berliner Campus der German University in Kairo und leitet das Diskursprogramm der World Design Capital Frankfurt Rhein-Main. Was Design mit Demokratie zu tun hat, wie Gestaltung politische Strukturen prägt, Identitäten formt und gesellschaftliche Prozesse mitdesignt, erfahren wir von ihm in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Mein Name ist Thorsten Frehme.
Felix, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Ja, wir fragen ja immer, wie bist du zur Kunst gekommen? Bei dir vielleicht, wie bist du zum Design gekommen? Oder beides?
Tatsächlich wollte ich am Anfang Künstler werden, am Beginn meines Studiums. Hatte dann aber ein bisschen niederschmetterndes Feedback von meinem Kunstprofessor im ersten Semester, der zu mir meinte, bei dir fehlt mir das gewisse Etwas, eine 2. Und dann bin ich zum Design gekommen, dadurch.
Das heißt, wenn man Design macht, braucht man das gewisse Etwas, was man in der Kunst braucht, nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich braucht man es doch. Lustigerweise hat der Designprofessor, für den ich dann auch tatsächlich gearbeitet habe, mein Designprofessor Klaus Hesse an der HFG in Offenbach, mit dem ich dann auch Projekte und Ausstellungen gemeinsam gemacht habe, bei dem ich dann auch promoviert habe, also er hat den Praxisteil meiner Diss mitbetreut, der meinte dann irgendwann so, ja, ich weiß, was er meint. Und dann dachte ich so, ihr alten Blöden, irgendwann werde ich besser als ihr.
Und dann bist du in die Theorie gegangen, weil man in der Theorie nicht mal das gewisse Etwas braucht, was man im Design braucht?
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen der Werdegang meines Lebens auch, dass ich von den Männern enttäuscht wurde, aber immer starke Frauen hatte, die mir den Weg gewiesen haben oder mich gelenkt haben. Und an die HFG Offenbach kam dann Juliane Rebentisch, die mich für Philosophie und Politik begeistert hat. Und da hatte ich dann doch irgendwie das gewisse Etwas für mich selber entdeckt, das, was mich dann interessiert hat, wirklich.
Dann bleiben wir nur erstmal bei der Theorie. Und würde mich interessieren, wie definierst du den Unterschied oder die Differenz von Kunst und Design?
Oh, das ist eine Riesenfrage. Auch eine große Streitfrage mit Juliane, lustigerweise, wenn ich jetzt zurückdenke an Kolloquien. Aber ich würde das so differenzieren, dass Design eine gewisse Freiheit hat, zu den Zwecken zu arbeiten. Also Design ist zweckbezogen, aber darin liegt auch eine bestimmte Form von Freiheit, während Kunst natürlich zweckfrei sein soll. Also Kunst nochmal in einem eher negativen Verhältnis zu den Zwecken steht und die genereller hinterfragt als das Design, was aber auch immer zu den Zwecken arbeitet und dadurch aber auch Dinge verändern kann. Also beide haben irgendwie so eine Kritik-Veränderungsstrategie, aber in unterschiedliche Richtungen.
Und die Freiheitsgrade von Design sind wahrscheinlich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich.
Definitiv, denke ich schon. Das ist ja auch das Schöne am Design, so wie bei der Kunst auch, dass es da ein Spektrum oder eine Bandbreite von Praktiken gibt und dass Design eben nicht nur die Auftragsarbeit mit Möbeln und Mode ist, sondern eben auch Social Design, Critical Design, Prozessgestaltung, systemische Gestaltung. Und da steckt auf jeden Fall mehr Gestaltungsspielraum manchmal drin, als man das so vermuten würde. Aber es gibt natürlich auch das ganz klassische Design, was man sich so vorstellt, wo es dann eine Auftragsarbeit ist und was man bestimmte Dinge erfüllen muss. Aber selbst da steckt, glaube ich, immer in der Gestaltung und in der Form noch die Möglichkeit drin, Sachen auszuprobieren und mal anders zu machen, als sie eigentlich im Briefing drin stehen.
Wir haben ja im Teaser das schon angekündigt. Es gibt da vielen ja so Begriffe wie Diskursprogramm und so weiter. Also auf die Theorie kommen wir gleich noch zu sprechen. Du bist aber auch ja praktischer Grafikdesigner. Wie können wir uns dieses Verhältnis von Zwecken und Aufträgen und vielleicht einem politisierten Verständnis von Design uns in deiner konkreten Arbeit vorstellen? Vielleicht kannst du mal 2, 3 Beispiele geben, was du als Grafiker so machst.
Also vielleicht dann fangen wir beim freien Gestalten an. Also weil ich bin nicht nur Designer, sondern eben auch dann Bürger und Mensch. Deswegen habe ich in meiner Doktorarbeit, der Praxisteil bestand zum Teil darin, dass ich jede Woche ein politisches Plakat gestaltet habe, sozusagen als Statement. Und dann jedes Poster ist natürlich auch ein Post und dann das auf den sozialen Medien geteilt habe und geschaut habe, wie dann so die Reaktionen darauf waren. Das war insofern auch für mich ein Aushandlungsprozess, als ich dann immer wieder überlegen musste, okay, wozu kann ich jetzt eigentlich Stellung beziehen? Wozu macht es Sinn, dass ich als Person Stellung beziehe durch meine Gestaltung? Wie kann ich das in meine Gestaltung packen? Und welche Aussagen treffe ich da eigentlich? Und wie reagieren andere Menschen darauf? Und welchen Einfluss habe ich dadurch auf andere? Das war so der freie grafische Teil meiner Arbeit, also auch den eigenen Ausdruck suchend. Und dann aber in der Auftragsarbeit, ich habe ja auch eine kleine Design-Kollaboration mit einer guten Freundin, Anna Pirot in Frankfurt, Büro 069. Und da arbeiten wir viel für Kulturinstitutionen, also für Museen, machen Bücher, tatsächlich aber auch Marken für, also ja, so mittelständische kleine Unternehmen aus dem Netzwerk und Bekanntenkreis. Und da entdecke ich auch immer sehr viel Freiheit, weil es ganz viel darum geht, Dinge zu interpretieren oder Dinge herauszufinden, die viele auf eine Art und Weise spüren, aber nicht so visualisieren oder konkret machen können. Und das ist immer so eine Sucharbeit auch im Design.
Ich hätte es gerne ein bisschen konkreter. Du hast vorhin gesagt, du hast lauter Fragen uns mitgegeben, die du dir damals gestellt hast. Wie kann ich mich politisch ausdrücken? Wie erreiche ich damit Leute? Wie reagieren sie denn? Und jetzt sag mal, wie hast du dich denn politisch ausgedrückt und zu welchen politischen Themen hast du dich als Mensch und Grafiker geäußert und wie haben die Leute aufgrund deiner Gestaltung entweder so oder so oder so reagiert?
Mhm. Also ein bisschen beängstigend ist, dass ich habe meine Doktorarbeit 2015 angefangen oder die Auseinandersetzung, sprich 2016 die erste Wahl von Trump. Dazu habe ich sehr häufig Stellung bezogen, weil es irgendwie auch ein Motiv ist, was sich einfach anbietet, aber auch etwas ist, wo ich diesen Impuls gespürt habe. Und da habe ich tatsächlich auch einmal einen Shitstorm von rechts über einen Post provoziert, wo dann auf einmal ganz viele Republikaner den Account gefunden haben und diesen einen Post zu Tode kommentiert haben. Also das war auch eine Reaktion darauf, die aber einen dann eher nochmal bestärkt und zeigt, es ist wichtig, Haltung zu zeigen und Stellung zu beziehen als Gestalter auch und zu sagen, dafür stehe ich ein. Und auch in der Überlegung, eben wenn ich jetzt auf Kunden zugehe, dass die wissen, mit wem sie es zu tun haben und dass ich aber auch sagen kann, das ist kein, also das, was ihr tut und was ich tue, das ist kein Match. Und es würde auch keinen Sinn geben, wenn wir jetzt hier zusammen auf so eine gemeinsame Suche nach Gestaltung gehen, sondern da dann auch klare Kante zeigen kann. Deswegen fand ich das wichtig, da Stellung zu beziehen. Und gerade bei Trump war das so ein Thema, wo irgendwie das einmal hochgekocht ist. Sonst Klimawandel, LGBTQIA+-Themen, das ganze Alphabet hoch und runter.
Verstehst du dich als politischer Aktivist? Und wenn ja, was hat dich politisiert?
Als politischer Aktivist würde ich mich, glaube ich, nicht direkt verstehen. Da gibt es andere, die viel, viel aktiver in die Gesellschaft einwirken und viel klarer und viel deutlicher Themen in die Öffentlichkeit tragen. Politisiert hat mich natürlich meine eigene Identität auf eine Art und Weise. Also als queerer Mensch wird man in eine Welt geboren, wo man ganz früh merkt, die Spielregeln sind nicht für mich gemacht und dann in die Position kommt, ja, wie verhalte ich mich jetzt dazu? Und ganz häufig, oder für mich war es auch so, dass man dann erstmal am Spielfeldrand steht und lange zuschaut, wie die anderen das Spiel spielen, weil man sich erstmal auch ganz viel verstecken muss innerhalb dieser Regeln und verstehen muss, was darf ich nicht. Aber dann ganz schnell in eine Position gebracht wird, dadurch, dass man so viel vom Spielfeldrand beobachtet, dass man eigentlich in die perfekte Lage dazu versetzt wird, zu hinterfragen und die Regeln auch zu ändern. Und ich glaube, da beginnt für mich dann auch schon Politik, wenn man so will, oder so das Politische vielleicht, noch keine konkrete Politik, aber dieses Hinterfragen von gesellschaftlichen Regeln, dadurch, dass man in sie nicht reingepasst hat, war so auf jeden Fall ein Initialmoment für mich.
Also mich würde trotzdem nochmal das Konkrete an der Stelle interessieren, wenn man jetzt sagt, Demokratie und Design oder Politik und Design in das Demokratische reinzuwirken. Wie würdest du sagen, passiert das ganz konkret? Also wie erzeugt man sozusagen eine demokratische Teilhabe oder wie stärkt man eine demokratische Teilhabe über Design und über Designprozesse? Das muss man ja erstmal erklären oder verstehen.
Ja, total. Ich glaube, wie setze ich da am besten an? Also es gibt so einen ganz tollen Brief von Ezio Manzini und Victor Marjolin, Stand Up for Democracy, wo sie vier Dimensionen aufmachen, in denen man Design und Demokratie zusammendenken kann, nämlich das Design von demokratischen Prozessen, Design für demokratische Teilhabe, das Design selbst als demokratischen Prozess, eben partizipative Gestaltung und Design in der Demokratie, also dann auch noch Haltung beim Gestalten zeigen. Also diese vier Dimensionen machen sie auf. Ich würde fast sagen, es geht aber auch noch weiter, aber ich finde die vier Dimensionen hilfreich, auch um schon drüber nachzudenken. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, über Gestaltungsprozesse Teilhabe zu ermöglichen, Entscheidungsprozesse zu öffnen und zu sagen, das ist etwas, was wir gemeinsam machen müssen. Das funktioniert ganz wunderbar über kreative Prozesse, weil auch viele Menschen da schneller einen Anknüpfungspunkt finden, als wenn es irgendwie abstrakte Gesetzgebungsverfahren sind. Wenn da integriert ist, dass es Kreativprozesse gibt, die dann auch nochmal das Visualisieren, Verdeutlichen, Verdichten, sodass andere teilhaben können, dann entstehen da Möglichkeiten der Teilhabe. Dann kann Design aber natürlich auch die demokratischen Prozesse effizienter oder besser machen oder einfacher, smoother. Also wenn wir das Design von Wahlzetteln uns angucken, da gab es ja in Amerika diesen einen Fall mit dem Wahlzettel für George Bush, der so missverständlich gestaltet war, dass da erheblich mehr Stimmen an einen dritten Kandidaten gegangen sind und nicht an Al Gore. Und wenn man so will, dieser Wahlzettel die Wahl für Bush gewonnen hat damals. Gab es auch ewige Verfahren dann hinten dran und die amerikanische Assoziation der Grafikdesigner hat dann auch dieses Design for Democracy, so eine Initiative gegründet, um sowas zu vermeiden. Also, aber da ist Gestaltung und Demokratie tatsächlich auch wichtig, wenn es um die konkreten Prozesse und Institutionen geht. Und als letztes, und das verknüpft so ein bisschen dieses Design in der Demokratie und das Design von Demokratie, finde ich, gute Gestaltung macht auch immer deutlich, dass die Dinge anders sein könnten, als sie gerade sind. Und richtig gute Gestaltung weckt auch so eine Vorstellungskraft in den Betrachten. Also es muss gar nicht immer nur konkret partizipativ sein, sondern auch diese Möglichkeit, dadurch, dass etwas ja mit einer Schönheit oder mit einer gewissen Lust gestaltet worden ist und man dann das wieder daran erkennt, dann hat man automatisch auch Lust, selber weiter und mitzugestalten. Also ich denke jetzt gerade an so banale Sachen wie die Europaflagge. Ist ja auch faszinierend, dass das immer wieder so hochkommt, dass das irgendwie zu einem Symbol werden könnte, wo sich Leute mit identifizieren, aber dass man dann auch weiterdenken kann und weiter gestalten kann und in andere Kontexte bringen kann. Ich glaube, das ist so das einzige Fitzelchen, was die EU zurzeit hat, dass sie nicht so als technokratisches Konsortium oder so verstanden wird, sondern diese Europaflagge, da steckt ganz viel drin, was Teilhabe und Vorstellungskraft ermöglicht, aber leider wird es noch, glaube ich, zu wenig gespielt.
Würde ich gerne einmal nachfragen, in der Analyse unserer heutigen Gesellschaft sagen ja viele, dass diese Polarität oder dieses Auseinanderbrechen auch daran liegt, dass es so wenig Gestaltungsspielräume oder Selbstwirksamkeit erfahren werden kann. Und dann gibt es ja auch diese Theorie der dritten Orte, also dass eigentlich diese Orte für das Gemeinsame fehlen. Und trotzdem tragen sich alle mit der Problematik, wie kriege ich denn die überhaupt zusammen ins Gespräch oder wie kriege ich sozusagen die Haltung dazu hin? Ist das, also setzt Design da an, wenn die Haltung schon da ist, oder ist da sogar ein Hebel, um zu sagen, da ich öffne dafür?
Ich würde sagen,
das ist das Thema.
Ja, das ist total, das ist natürlich, also hätte ich da eine konkrete Antwort drauf, würde ich nicht hier sitzen, sondern ich glaube, die Welt retten draußen gerade aktuell. Aber ich glaube, Design bietet auf jeden Fall eine Plattform. Also es ist immer die Frage, wie sind eigentlich diese Räume gestaltet, wo Menschen sich treffen können, wo Menschen sich ausdrücken können und wie sind sie so gestaltet, dass auch wirklich eine Diskussion möglich ist. Also wenn wir die sozialen Medien auch als Design verstehen, und das sollten wir, dann sind da bestimmte Gestaltungsentscheidungen getroffen worden, dass die Dinge jetzt so gerade so sind, wie sie sind und die bestimmte Prozesse beschleunigen, verstärken und eben gerade nicht ermöglichen. Und Design kann da, glaube ich, also zum einen eben die Gestaltung dieser Räume bewirkt ganz viel in Menschen, wenn Räume richtig gestaltet sind, dass das die richtigen Atmosphären sind, wo sich Menschen treffen, begegnen und aber auch trauen, ihre Meinung zu sagen und aber auch dann nicht zumachen, sondern erstmal in eine Diskussion kommen. Und dann hat es aber dieses gemeinsame Gestalten tatsächlich auch, wie du es gerade gesagt hast, diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit gekoppelt mit demokratischen Kompetenzen von Diskussion, Debatte, Aushandeln, Ambivalenzen tolerieren. Also es gibt nicht nur die eine richtige Lösung, sondern wir schlagen unterschiedliche Lösungen vor und einigen uns dann auf das, was wir alle am besten finden. Diese Erfahrung macht, glaube ich, viel mit Menschen und entwickelt dann sowas wie eine demokratische Subjektivität oder demokratische Haltung beim gemeinsamen Gestalten.
Eben fiel das Schlagwort Design for Democracy, das ja auch das Motto der World Design Capital 2026 Frankfurt Rhein-Main ist. Du bist dort Kurator des Designdiskurses. Vielleicht kannst du unsere Zuhörenden einmal kurz mitnehmen, was ein World Design Capital ist und dann wieso, weshalb, warum Design for Democracy ausgerechnet in Frankfurt oder gibt es ja sozusagen vielleicht historische Anbindungen und dann natürlich viel wichtiger, was macht ihr da und lernen wir da wirklich was für diese Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen?
Ja, ich nenne mich immer gerne das Elfenbeinturm-Department, der Design-Diskurs, weil ich in diesem Programm auch vor der interessanten Herausforderung stehe, dass ich mich eher in so einen akademischen Bereich reinbewegt habe und jetzt aus diesem akademischen Bereich tatsächlich aber selber wieder raus mich bewegen muss in meiner Sprache und Dinge auch mal einfach erklären muss. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber fangen wir von vorne an. Also World Design Capital ist ein Titel, der von der World Design Organization alle 2 Jahre vergeben wird. Die sitzen in Montreal. Es waren schon Städte wie Cape Town oder Turin, Valencia, Helsinki, zuletzt San Diego, Tijuana über die amerikanisch-mexikanische Grenze hinweg 2024. Und 2026, also quasi jetzt, wird es eben die Region Frankfurt-Rhein-Main, die sich mit diesem Motto beworben hat, Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende an dem Titel, dass die WDO den Titel nicht vergibt für das, was schon da ist, sondern für ein Programm, also für ein Programm, mit dem man sich bewirbt und für eine Chance, für eine Potenzialität, die sie eben in diesem Programm sieht und das quasi erstmal honoriert. Nur das Programm muss dann auch in die Umsetzung kommen. Design for Democracy, warum in Frankfurt-Rhein-Main? Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Vorläufer. Mainz ist zwar jetzt nicht Teil des Programms, aber in Mainz wurde nicht der Buchdruck erfunden, aber eine Art des Buchdrucks von Gutenberg eben vorangebracht. Also Demokratisierung von Wissen und Informationen wäre da ein Bezug. Dann gibt es gleichzeitig aber auch in Frankfurt dieses unglaubliche Stadtplanungsprogramm, das neue Frankfurt aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, was eben nicht nur ein Stadtplanungsprogramm war, sondern wirklich von Grund auf nach dem Ersten Weltkrieg eine demokratische Stadt und Gesellschaft gleichzeitig bauen wollte. Also mit Häusern, mit Wohnhäusern, mit Türklinken, mit Magazinen. Die Schrift Futura wurde auch in diesem Kontext entwickelt. Also das war wirklich ein umfangreiches Programm und lustigerweise bin ich auch in einem dieser Häuser groß geworden vom neuen Frankfurt in Zickzackhausen in Niederrad. Die kam mir damals aber, oder zu der Zeit, also 100 Jahre später gut, relativ klein vor. Aber ja, das ist vielleicht auch mit der Kindheit verbunden. Das ist ein Bezug und natürlich steht dann die Paulskirche in Frankfurt, wo die erste Nationalversammlung war. Und auch wenn sie gescheitert ist, war das das erste demokratische Parlament in Frankfurt-Rhein-Main. Frauen durften nicht mitmachen. Da gibt es aber ganz tolle Berichte zu, dass sich Frauen in der Kirche versteckt haben, in so höheren Rängen und heimlich zugehört haben und dann danach mitdebattiert haben oder danach Einfluss genommen haben, was natürlich nicht. Also heute sind wir Gott sei Dank ein paar Schritte weitergekommen, aber da gibt es auch tolle Geschichten über diese Nationalversammlung, wie das da alles abgelaufen ist. Also wenn man sowas zum ersten Mal probiert, wo dann Fehler passieren, aber wo man auch viel austestet und viel erlebt und viel Euphorie da drin noch gesteckt hat. Also das sind so die Bezüge, auf die wir uns historisch beziehen, vielleicht auch noch die Frankfurter Schule Kritische Theorie, die Auschwitz-Prozesse auch in Frankfurt. Das sind so historische Bezüge. Und dann kam noch die Frage nach der konkreten Umsetzung,
oder? Genau, was bedeutet das für Frankfurt oder für die Region oder was überhaupt ist? Ist Frankfurt sozusagen Ort, um das Thema auszudiskutieren oder weiterzubringen? Oder ist es auch was sich konkret auf den Ort bezieht?
Weil Design for Democracy sind wir natürlich mit einem Open Call gestartet, aus dem jetzt bis zu 450 Projekte hervorgegangen sind. Nicht nur aus diesem Open Call, also wir haben dann auch noch gesucht und Verknüpfungen hergestellt, aber es sind bis zu 450 Projekte, die jetzt realisiert werden in der Region, die eben auf vielfältige Arten und Weisen das Thema Demokratie, gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie stellen wir uns die Zukunft vor, wie wollen wir zusammenleben in der Nachbarschaft, in der Stadt, in der Straße thematisieren. Also es wird tatsächlich konkret in Frankfurt-Rhein-Main in der Region umgesetzt, auch in der gesamten Region, also nicht nur Frankfurt, sondern Darmstadt, Wiesbaden, Hanau sind mit dabei. Da passieren viele Dinge. Es gibt, und das ist die verrückte Zahl, vor der ich mich selber ein bisschen fürchte, bis zu 2000 Veranstaltungen im nächsten Jahr in der Region zum Thema Design for Democracy oder im Kontext dieses Events. Und dann ja, große Design Weeks, Konferenzen, die eben auch das thematisieren und diskutieren. Gleichzeitig passiert auch ganz viel in der Regierung und in der Verwaltung. Das ist das Schöne an so einem Titel, dass man auf einmal einen Fuß in der Tür hat und es ein Türöffner ist in die Politik, weil natürlich jetzt alle denken, ja, wir müssen jetzt, also wir haben jetzt diesen Titel, da fließt Geld rein, da müssen wir jetzt auch irgendwas machen. Und auf einmal sind Menschen gesprächsbereit, von denen man vorher nicht gedacht hätte, dass sie mal über Design mit einem diskutieren wollen und was das mit der Politik machen könnte. Also da in diese Richtung passiert auch viel.
Hast du ein Beispiel direkt?
Ja, das ist wirklich das Schwierige an dem Programm, weil es so, so vielfältig ist. Das will ich, glaube ich, nur einmal noch vorwegstellen und betonen. Wer jetzt die großen, spektakulären Bilder sich erhofft, die wird es, glaube ich, weniger geben. Wer aber in vielen kleinen Bewegungen, in vielen kleinen Initiativen auch eine gewisse Schönheit und einen gewissen Moment sehen kann, ich glaube, das wird das Programm für diese Menschen, die das entdecken können. Und Demokratie ist nämlich auch kein fertiges Produkt, von daher wird man wenig Produkte sehen und es wird viel um Prozesse gehen. Ein konkretes Beispiel sind die Demokratie-Kioske, die in der Region entstehen sollen, also bestehende Wasserhäuschen. Da gibt es eine starke Tradition in Frankfurt, weil die Wasserleitungen früher schlecht waren, aber die Wasserhäuschen, wo sich Menschen früher Wasser geholt haben, die eben jetzt Kioske sind, sollen auf eine bestimmte Art und Weise erweitert werden, dass dort eben Menschen sich treffen können, Menschen vielleicht auch politisch gebildet werden, Informationen bekommen, aber auch mitdiskutieren und mitgestalten können. Also die Demokratie-Kioske wären so ein ganz konkretes Projekt, was mir gerade einfällt.
Aber ich fand gerade auch spannend, dass du sagtest, du redest mit Menschen über Demokratie und Design, mit denen man bisher gar nicht darüber geredet hat. Also was ergibt sich auf der Ebene sozusagen für Gespräche auch?
Also erstmal die Erkenntnis, dass wenn man mit Menschen über Design sprechen möchte, dass die meisten Möbel und Mode im Kopf haben, was auch gar nicht verkehrt ist. Aber ich glaube, was spannend dann für uns ist, ist hinter Möbel und Mode, also hinter sowas Banalen wie einem Stuhldesign, die Prozesse sichtbar zu machen oder die Prozesse, die dadurch beeinflusst werden. Also Menschen zu erklären, klar geht es um konkrete Dinge, aber wenn ich einen Stuhl gestalte, gestalte ich ja immer auch eine Art und Weise zu sitzen, eine Art und Weise zu thronen oder gemeinsam zu sitzen und zu debattieren oder gemeinsam zu sitzen und zu essen. Und das irgendwie auf eine Art und Weise begreifbar zu machen, diese unsichtbaren Prozesse, die an sowas banal neben dem Stuhl hängen, ist die spannende Herausforderung dabei. Und ich glaube, in diesen Gesprächen, also mit sowas wie einer breiten Bevölkerung, entstehen immer ganz viele spannende Verbindungen, wo mehr Menschen verstehen, da hängt so viel dran an so einfachen Dingen, an der Gestaltung. Und der nächste Schritt, den wir dann natürlich erreichen wollen, wäre dann zu sagen, und deswegen machen wir sowas Tolles wie Hocker-Workshops auf einem Festival, am Museumsuferfest in Frankfurt. Ich könnte das ja vielleicht auch selber machen. Und was passiert eigentlich, wenn ich selber gestaltend eingreife in diese Gemengelage? Deswegen kann sowas Banales wie ein Hocker-Workshop schon auch was mit politischer Bildung zu tun haben.
Das würde ich gerne nochmal besser verstehen. Ich stelle mir jetzt einen Zuhörenden vor, oder eine Zuhörende, die sagt, es ist ja schön, wenn man jetzt selber Hocker bastelt, aber was hilft das gegen den Rechtsruck in Deutschland oder in Ungarn oder in den USA? Wenn man sich jetzt selber einen Hocker bastelt, vielleicht auch als Gruppe, was hilft das den Kernproblemen, vor denen unsere Demokratie, ob in Italien, in Frankreich, in England, wir können es aufzählen, gerade steht, nämlich dass in unterschiedlichen Graden an ihren Grundfesten gerüttelt wird und zwar von innen heraus, ja, und mit Menschen, mit sehr vielen Menschen, die diese Parteien dann wählen. Und was hilft da der Hocker, den ich mir jetzt zusammen bastel und dann vielleicht beschließe, dass ich mit der Person XY jetzt halt doch nicht mehr länger rede, die mit den Hocker bastelt, oder doch mit ihr rede und feststelle, dass ich da mit Argumenten auch nicht weiterkomme und mit dem Hocker auch nicht.
Total. Das ist natürlich auch wieder so eine Masterfrage unserer Zeit. Wenn man da eine geschickte, kluge Einzeiler-Antwort drauf hätte, go for it. Aber ich versuche es trotzdem mal und hole ein bisschen aus. Also ich glaube, in unterschiedlichen Analysen sieht man, oder in unterschiedlichen gesellschaftlichen Analysen sieht man, dass dieses, auch schon ein schönes Schlagwort, die neoliberale Politik, der Abbau des Sozialstaats auch ganz viel mit uns als Menschen gemacht hat. Also wir sind alle jetzt kleine Selbstunternehmer, selbstverantwortlich, Solidarität ist zurückgegangen, man kennt seine Nachbarn nicht mehr. Es gibt auch sowas wie einen Werteverlust, auch wenn das nicht immer nur schlecht sein muss, aber irgendwie der Klebstoff, der uns als Gesellschaft nicht zusammengehalten hat, aber verbunden hat, ist auf jeden Fall poröser geworden. Das kann man schon so diagnostizieren und das ist aus bestimmten politischen Entscheidungen gemacht worden. Das hat dazu geführt, dass sich viele Menschen ja, auch gar nicht mehr anders was vorstellen können. Auch weil eben dieses große Wort oder dieses Schlagwort Demokratie immer bei Menschen den Reflex auslöst, dass es sowas Großes, also irgendwie sowas Großes, Ehrwürdiges. Man denkt irgendwie an so Tempelsäulen, man denkt an den Bundestag, man denkt an vielleicht noch an Wahlen und Wahlzettel. Aber es ist irgendwie was, was so unverrückbar vor einem steht, wie so ein riesiger Klotz. Und ich glaube, diese Kombination aus Vereinzelung bis hin zu Vereinsamung, Hyperindividualisierung, gekoppelt mit einem Verlust von Vorstellungskraft, dass man Dinge auch anders machen kann, führt dazu, dass so einfache Angebote von lass uns wieder zurückgehen, so wie es früher mal war, so falsche Versprechen in die Vergangenheit, oder wir sind die Eigentlichen, die jetzt mal hier so Kahlschlag machen, das wäre dann die andere Versprechung, die da auch drin hängt, dass die dadurch super verfänglich geworden sind und die Gesellschaft nach rechts gerückt haben. Wie bringe ich das jetzt zusammen mit dem Design, mit dem Hocker? Ich glaube, beim gemeinsamen Gestalten versteht man oder lernt man hoffentlich, oder das hoffen wir, dass man Dinge verändern kann, erstmal prinzipiell und grundlegend, und dass man die Art und Weise, wie man Dinge gestaltet, immer einen Einfluss auf die Gesellschaft oder auf das Zusammenleben haben werden.
Aber da lerne ich doch auch, dass ich sie nach rechts verändern kann.
Ja, total. Wahrscheinlich schon.
Und ich empowere doch, also Empowerment als solches hat ja noch keine Richtung.
Mhm.
Und ganz viele Strategien des kritischen linken Aktivismus ist ja von den Rechten übernommen worden, was ja auch Teil ihres Erfolges ist. Und dann bauen sich irgendwelche rechten Dörfer, machen sie eh schon, rechte Gruppen, die sich in leerstehenden Dörfern einnisten und dann da selber ihre Hocker und ihre Häuser und ihre Gemeinschaft und ihr soziales Gefüge und auch übrigens ihre Kleider und so weiter machen und so ein Bottom-up-Do-it-yourself-Rechts machen.
Absolut.
Nehmt ihr die mit?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich glaube, vor gewissen Herausforderungen, wo man eindeutig sieht, dass man daran scheitern würde, die muss man auch nicht angehen. Oder ja, bei gewisse Diskussionen oder gewisse Streits braucht man auch nicht führen, wenn man weiß, dass das Gegenüber gar nicht dazu bereit ist, Argumente auszutauschen oder sich auch auf die Gegenseite einzulassen. So wie man, wenn das selber vielleicht wäre, sich auf die Gegenseite einzulassen. Aber ich würde dir total recht geben. Also ich glaube, Trump oder Alice Weidel erfahren gerade sehr viel Selbstwirksamkeit. Und fatalerweise sind das die einzigen, die sagen, hey, wir haben, Demokratie ist auch eine Form von Gestaltung und wir machen das jetzt mal ganz anders und machen hier den Design-Kahlschlag, ein Rebranding, ein Redesign der Demokratie. Und das sind die einzigen, die sich leider ja, oder trauen, das so offen anzugehen. Und ich glaube,
Trump hat ja jetzt ein großes Architekturprogramm ins Leben gerufen, um in Bezug auf die griechische Demokratie, neoklassizistische Architektur, die wir auch mit vordemokratischen Herrschaftsformen im 19. Jahrhundert stark verbinden, als die neue erhabene Architektur der US-amerikanischen Demokratie wieder auszurufen. Mhm. Ja, also der macht es ja, der macht seine Vorstellung von Gesellschaft durch Design und man könnte auch sagen, seine Vorstellung von Demokratie mit ihm als Volkstribun, also der macht ja in seinen Augen, Frage an dich, Design for Democracy. Für seine Vorstellung von.
Für seine Vorstellung von Demokratie. Ich glaube, das Schöne an diesen beiden Begriffen ist wirklich Design und Demokratie, dass sich alle was anderes drunter vorstellen. Und das ist vielleicht aber auch ein Potenzial in diesen Begriffen. Aber ich würde sagen, ich glaube, das, was Trump sich unter Demokratie vorstellt, da könnte man dann doch auch irgendwann eine Grenze ziehen und sagen, es hat wenig mit Demokratie zu tun. Wenn man sich dem diese Bestrebung anschaut, und er hat ja auch gerade dieses den Chief Design Officer der Vereinigten Staaten berufen, noch einen ungewählten reichen Milliardär, der den Staat hübsch und effizient machen soll, also beautiful, schön und effizient machen soll. Und ich glaube, da an diesen beiden Wörtern hängt das Ganze schon für mich, wo man dran erkennen kann, das hat eigentlich nichts mit Demokratie zu tun, wenn es einfach nur schön sein soll und reibungslos funktioniert, weil nicht darüber nachgedacht wird, wie können wir durch Gestaltung Prozesse öffnen, wie können wir andere beteiligen, wie können wir andere mitnehmen, wie können wir auch andere mit in diese Entscheidungsprozesse reinnehmen. Und das ist für mich ein Verständnis von Design for Democracy, zu überlegen, wie ermöglicht Gestaltung Teilhabe, Partizipation, wie ermöglicht Gestaltung eine bestimmte Vorstellungskraft in anderen, die Dinge anders machen zu können, wie können wir da Design, mit Design ansetzen.
Wenn wir dann nochmal das ganz kurz ins Leben zurückrufen, in unser Leben und sagen, du bist jetzt in Frankfurt, wenn du jetzt selber ein Redesign irgendwo in Frankfurt machen könntest, was würdest du selber, also wenn du frei agieren könntest, gerade selber als erstes angehen?
Oh,
blöd ist.
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil die Stadt Frankfurt ist natürlich Trägerin dieses Programms. Aber es gibt schon so eine bestimmte Tradition der Behörden in Frankfurt, die sehr viel ihr eigenes Gebiet haben oder so ein Silo-Denken in diesen Behörden auch. Und das ist vielleicht auch was generell ein Problem ist in der Politik oder ich glaube, das ist ein Problem, vor dem wir generell stehen, dieses Silo-Denken. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten, Kapazitäten, Möglichkeiten oder Aufgabengebiete. Und ich finde, das Schöne an Design ist, dass Design eben nicht noch ein weiteres Silo sein soll. Also soll nicht eine Behörde für Design geben oder soll nicht Design dann auch noch nebendran oder hintendran oder über, oben drüber geben, sondern Design eben in diesem anspruchsvollen Sinn von so einem sowas wie demokratischem Design ist eigentlich ein Querschnittsthema. Also etwas, was dann alle diese Silos betrifft und alle diese Silos auf eine Art und Weise auch verknüpfen kann, Brücken schaffen kann, neue Plattformen gestalten kann. Und da würde ich, glaube ich, mit Design ansetzen, die Silos der Stadt Frankfurt noch ein bisschen poröser zu machen, offener zu machen, dass es da mehr Verknüpfung und Zusammenarbeiten, aber auch da nach außen hin mehr Teilhabe, mehr Beteiligung gibt.
Ich würde gerne nochmal einen kleinen Sprung machen zu einer anderen Facette deiner Biografie, deiner Professur an der German University Kairo und im Berliner Campus. Wenn ich das recht entsinne, waren diese wenigen Auslandsuniversitäten, die eingerichtet wurden, schon auch so ein Teil Exportmodell. Und ich stelle mir so vor, dass da Studierende kommen aus Ägypten, die sagen, jetzt lernen wir mal, wie es wirtschaftlich gut läuft, ja, wie man sowas aufbaut. Und die stoßen dann auf so einen Prof, der LGBTQ-Plus-Aktivist ist, der irgendwie was mit Prozessen und mit Demokratie am Start hat. Sind die sozusagen voll von dir verzaubert oder fragen sie, wo sind wir hier gelandet? Ich dachte, wir lernen jetzt wie es geht, dass man was auch wirtschaftlich und ökonomisch voranbringt, Wachstum, Fortschritt, ökonomisch gedacht.
Mhm.
Was kriegst du da auch für ein Feedback, weiß ich nicht, nach 2-3 Jahren, wenn die dann einem Beruf nachgehen und das anwenden oder nicht anwenden, was du ihnen vermittelt hast. Du bist da jetzt ja schon 4 Jahre.
Ja.
Also das würde mich wahnsinnig interessieren.
Tatsächlich bin ich da wirklich in einer sehr spannenden Position, so als weißer europäischer Mann vor lauter Frauen aus arabischen Frauen aus der Swana-Region, also Southwest Africa, Asia, North Africa, so rum, zu stehen. Und es sind tatsächlich 95% meiner Studentinnen sind Frauen. Und denen dann erklären zu sollen, wie gutes Design funktioniert, passt natürlich eigentlich nicht so richtig zusammen mit meinem eigenen Selbstverständnis auch. Aber tatsächlich entstehen da, und das ist das Spannende daran, entstehen da genau diese Reibung, wie du beschrieben hast, diese Momente von, ich erkläre euch leider jetzt gerade gar nicht, wie Design funktioniert, sondern das müsst ihr für euch selber rausfinden oder selber entscheiden, was ihr da wollt. Und lass uns doch mal solche Dinge betrachten, wie was passiert, wenn man arabische mit lateinischer Typografie zusammenbringt. Wie schafft man das, dass da keine Hierarchien drin stecken und das trotzdem anschlussfähig und erfolgreich werden kann, weil es auch wunderschön ist und irgendwie anders aussieht als die Dinge, die man sonst so sieht. Und da gibt es tatsächlich eine starke grafische Kultur in Kairo, in Ägypten. Also ich kenne natürlich nur Kairo und Ägypten, muss ich zugeben, aber die genau das herausfinden möchte, wie sieht eigentlich ägyptisches Grafikdesign heute aus und da eine ganz eigene Sprache entwickelt, die dann eben aber auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Also es gibt ein super tolles Restaurant, Suba heißt das, und das müsst ihr euch mal anschauen. Ich verliebe mich jedes Mal wieder neu in diese Grafiken. Und die haben so eine ganz
In Kairo,
aber auch in New York mittlerweile. Und ich glaube, das Design wurde auch von Jessica Walsh gemacht. Ich muss das nochmal ganz genau nachschauen. Aber die haben so eine Art und Weise, mit Ornamenten umzugehen, die sehr aus der arabischen Welt kommt, aber das Ganze übersetzt in eine moderne Grafik. Und das finde ich ganz toll da immer. Und das ist, da sieht man eben, dass das auch funktioniert, wirtschaftlich funktioniert. Weil was würde es Ägypten bringen, wenn wir da jetzt alles so machen, wie es in der Schweiz gemacht wurde? Eigentlich gar nichts. Und dann am Ende haben wir da eine Kopie von der Moderne, es gab auch tatsächlich auch eine sehr spannende arabische Moderne, muss man immer noch dazu sagen. Viel spannender ist doch, wenn die mit mir zusammen entdecken, hey, warte mal, da ist meine eigene Identität viel spannender, als jetzt irgendwas anderes zu übernehmen, was nicht passt. Lass uns doch mal in diesen Reibungen, in den Prozessen rausfinden, was da spannend sein könnte. Und dann erfolgreich auch.
Ja, das ist, wir sind bei fast am Ende angekommen, oder wir sind am Ende angekommen, wo wir jetzt so ein spannendes neues Feld aufmachen. Ich höre aber trotzdem raus, was Spannendes entstehen kann, wenn man eigentlich auch unterschiedliche, also mit sehr unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeitet und die Ressourcen beide zusammenbringt. Dazu kommt ja auch in dieser neuen Welt, was auch das KI, also was auch das Design betrifft, ist natürlich die künstliche Intelligenz, und deshalb vielleicht eine summierende Frage, wenn du so 10 Jahre in die Zukunft denkst, wie arbeiten Designerinnen mit Politik, mit Wirtschaft, mit der Welt zusammen und welche Rolle wird das spielen? Also wenn du so ein bisschen visionär vorausschauen könntest.
Ja, gerade. Das ist natürlich immer auch gefährliches Terrain, auf das man sich da begibt, wenn man so Orakel spielen soll, und dann in 10 Jahren hören wir uns die Folge an und denken.
Nimm es
so
eher als Utopie oder Wunsch.
Ja,
okay. Also nicht als Orakel.
Ja. Also KI verändert natürlich extrem das Design in dem Sinne, dass viele Dinge eben nicht mehr selbst gestaltet werden müssen. Also ich würde es immer als Werkzeug verstehen oder vielleicht als sowas wie so eine verkörperte kreative Prothese des eigenen Gestaltungsprozesses. Also ein Hilfsmittel, um zu Ergebnissen zu kommen. Auch spannenderweise ein Hilfsmittel, wenn man sich den Designprozess nämlich wieder genau anschaut und nicht nur das fertige Produkt. Da gibt es unterschiedliche Stellen im Designprozess, wo es total sinnvoll ist, mit so mustergenerierten Dingen oder mit so einer Vielfalt von Informationen, die KI eben gut handeln kann, die in diesen Prozess reinzubringen, um sie dann aber auch wieder selber, und da kommt der Designer dann ins Spiel, die Designerin zu verdichten. Also meine Zukunftsvision wäre eigentlich, oder mein Wunsch für die Zukunft wäre dieses, dass Designerinnen und Designer eben dieses Prozessgestalten noch mehr selbst auch verinnerlichen und verstehen. Also nicht immer nur das fertige, tolle, schöne Produkt zeigen, sondern auch genau diese Prozesse mitgestalten, die auch erstmal offen sind und auch ein bisschen messy auf eine Art und Weise, aber da in ganz neue Rollen kommen, also in die Politikgestaltung, in die Vermittlung, in die politische Bildung, in den gesellschaftlichen Zusammenhalt rein, wo eben genau diese Prozesse gestaltet werden müssen. Und da braucht es am Ende immer noch Leute, die Gestaltungserfahrung haben, und die hat die KI in dem Sinne noch nicht. Und die KI wäre dann ein tolles Werkzeug, was man dann dabei mitbenutzen kann.
Wir fragen ja am Ende immer nach dem Fantasiemuskel. Du hast angefangen, von dem fehlenden Etwas zu sprechen, was ja vielleicht damit sozusagen zusammenhängt mit dem, was wir als Fantasiemuskel beschreiben. Glaubst du, dass man das trainieren kann, oder ist das was, was man halt hat oder nicht hat, oder etwas, was einem andere zusprechen oder halt absprechen? Und wie geht man damit um, wenn andere es einem absprechen und man selber aber schon findet, dass man da irgendwas hat, was man stärken und nutzen und in die Welt bringen will?
Also das erinnert mich gerade an Max Webers Text Wissenschaft als Beruf, wo er auch ja, also genau, diese Wertfreiheit der Wissenschaft stark macht und ganz viel von Objektivität berichtet. Aber zugleich hat er so wunderbare Beschreibungen da drin, wo er wirklich so Sachen sagt wie, ja, da also fast eine innere Getriebenheit braucht man dafür, um das machen zu wollen. Und ich finde das immer faszinierend, also diese, wie dieses so ein bisschen auseinanderfällt, diese Beschreibung, eben diese innere Getriebenheit, was ja was total Subjektives ist, und dann gleichzeitig eher dafür also einsteht, politisch neutral vor allem zu sein in der Wissenschaft und das zusammenzubringen. Aber ich glaube, diese innere Getriebenheit ist auch was, was bei mir Gott sei Dank stark genug ausgeprägt war, dass ich da einfach den Drang hatte, weiterzumachen und auch weiter an was zu machen, wo jetzt nicht unbedingt nur Unterstützung von allen Seiten gekommen ist, wobei auch sehr viel Unterstützung dann eben meistens von weiblichen Personen in meinem Leben mir entgegengebracht wurde. Ich habe auch in den Gesprächen erlebt, dass dieser Fantasiemuskel tatsächlich was ist, der vielen Menschen abgesprochen wird von vornherein und man diesen Abspruch auch stark verinnerlicht. Also dieses so Slogans wie, ja, ich bin ja nicht kreativ, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, ich weiß auch nicht, wie das aussieht, da fehlt mir irgendwie das Potenzial zu. Ich glaube, das sind ganz viele Verinnerlichungen, gegen die wir stark anarbeiten müssen, Weil eigentlich glaube ich schon, dass man die, also dass jeder erstmal grundlegend diesen Fantasiemuskel hat und dass das wirklich was ist, was man auch auf eine Art und Weise trainieren muss oder vielleicht ja flexen oder dehnen muss, weil man ihn zu oft ja übersieht oder denkt, man hat ihn gar nicht. Und ich glaube, dieses den einfach mal in die Anwendung bringen oder sich trauen, den zu benutzen, ist schon die erste Übung, die man da machen sollte.
Vielleicht doch abschließend noch ganz praktisch. Hättest du eine Idee, die man den Zuhörern mitgeben könnte, morgen das Umfeld ein bisschen demokratischer zu gestalten?
Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Ja, ich glaube, vielleicht mehr noch ins Gespräch gehen mit anderen reden, darüber nachdenken, welche Ressourcen man selber hat, die man teilen könnte, die man anderen zur Verfügung stellen könnte, darüber nachdenken, wo man selber Position beziehen kann, wo man selber eine Plattform ist in seinem Leben, wo man Haltung zeigen kann. Und das sind so ganz, ganz alltägliche Dinge. So, ja, solidarisiert euch, bildet Banden, macht Sachen zusammen, traut euch mal, Dinge anders zu machen, als sie bisher gemacht worden sind. Und es funktioniert trotzdem dann auch noch.
Ja, Felix, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank von meiner Seite. Eine der längsten Fantasiemuskelfolgen bisher.
Oh, aber ja, ich hab euch gewarnt, das Elfenbein-Department. Aber danke euch für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.